Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Manchmal, wenn man Fernsehen schaut, gibt es ganz seltsame Sendungen. Da gibt es Sendungen, die zeigen Reinigungstrupps, die völlig verwahrloste Wohnungen aufräumen. Da leben Menschen drin, die vielleicht versterben, die nicht mehr drin leben können. Messis, Leute, die sammeln ohne Ende. Und das sind Sendungen, die sind manchmal ganz erschreckend. Was Leute für einen Müll aufhäufen, wie vollgestopft Wohnungen sein können, wie sich Leute einen Weg bahnen durch den Dreck. Man ist dann dankbar dafür, dass Geruchsfernsehen noch nicht erfunden wurde. Auch wenn die Leute, die das moderieren, einem einen lebhaften Eindruck davon vermitteln, wie es da wahrscheinlich riecht. Stellt euch so eine Sendung vor und stellt euch vor, es werden auf einmal ganz seltsame Kisten und Koffer gefunden. Und die werden aufgebaut und werden dann vor laufender Kamera aufgemacht und plötzlich schlagen sich alle vor den Kopf. Plötzlich sehen alle ganz fragend aus. Da lebt jemand im Dreck und im Elend, in absoluter Armut, völlig verwahrlost und vereinsamt. Und plötzlich findet man Bargeld ohne Ende, man findet Sparbücher, man findet Aktienpakete, Schecks, Diamanten, Goldbarren und so weiter. Ein ungenutzter Schatz mitten im Dreck. Reichtümer ohne Ende und leider nicht verwendet. Ein Messi und der Goldschatz. Diese Geschichte umreißt ganz kurz, um was es oft beim Thema Gebet geht. Gebet. Kaum ein Thema in der Bibel hat mehr Verheißungen, mehr Versprechungen. Und trotzdem gibt es kaum ein Thema, was schwieriger ist. Es hat mal jemand gesagt, wenn du in der Gemeinde ein schlechtes Gewissen machen willst, dann predige über das Thema Gebet. Weil sofort fallen vielen die ganzen Verheißungen ein und man blickt auf sein eigenes Gebetsleben und erschreckt manchmal. Also so geht es mir zumindest. Man weiß so vieles, man weiß, Gott hört Gebet, man kennt viele Verheißungen der Bibel und doch ist es ein Thema, das oft Not macht. Und deswegen möchte ich voranstellen, bevor wir zum Bibeltext kommen, das, was ich heute zu sagen habe, sage ich nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern mit einem verschämten Blick auf mich selbst. Ich predige zuallererst mir selbst und das Nachdenken über das Thema Gebet soll zuallererst eine Einladung sein. Eine Einladung dazu, dass wir diesen Goldschatz ganz neu heben und wahrnehmen. Wie komme ich zum Thema Gebet? Im Kirchenjahr gibt es ganz verschiedene Sonntage und zwischen Ostern und Pfingsten haben die Sonntage alle ganz wohlklingende lateinische Namen. Ich weiß, es sind Brüdergemeinden vielleicht nicht so üblich, die zu erwähnen. Gibt es aber manchmal das ganz schön quasi Modogeniti wie die neugeborenen Kindlein. Das ist, glaube ich, der erste nach Ostern. Da geht es darum, welche Konsequenz hat eigentlich Ostern für den Glauben? Wir sind wie die neugeborenen Kindlein. Wir haben Grund zum Singen und zum Jubilieren, Jubilate und Kantate. Und heute ist der Sonntag Rogate, betet. Über dem Sonntag steht der Vers aus Psalm 66, Vers 20. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Und wir haben einen Predigtext vorgeschlagen aus Johannes 16, die Verse 22 bis 33. Die Verse 23 bis 33, ich lese den erst am Stück und möchte den dann abschnittsweise mit euch betrachten. Johannes 16, ab Vers 23b. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, wird er es euch geben. Bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen, bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Das habe ich euch in Bildern gesagt. Es kommt die Zeit, dass ich nicht mehr in Bildern mit euch reden werde, sondern euch frei heraus verkündigen von meinem Vater. An jedem Tage werdet ihr bitten in meinem Namen. Und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten will. Denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Ich verlasse die Welt wieder und gehe zum Vater. Sprechen zu ihm seine Jünger, siehe, nun redest du frei heraus und nicht mehr in Bildern. Nun wissen wir, dass du alle Dinge weißt und bedarfst dessen nicht, dass dich jemand fragt. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Jesus antwortete ihnen, jetzt glaubt ihr? Siehe, es kommt die Stunde und ist schon gekommen, dass ihr zerstreut werdet, ein jeder in das Seine, und mich alleine lasst. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Die ersten beiden Verse, eine Einladung zum Gebet und eine einfache Verheißung. Jesus lädt seine Jünger hier zum Beten ein. Und er formuliert das ganz klar. Er formuliert das so, dass wir eigentlich gar nicht viel Auslegung brauchen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, so wird er es euch geben. Bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Wahrlich, wahrlich, Amen, Amen. Achtung, aufgepasst, jetzt wird's wichtig. Das steht oft über diesem doppelten Ausruf. Achtung, jetzt kommt es, und zwar eine ganz einfache Formel. Ihr, die Jünger, ihr sollt beten und dann das Versprechen damit verbunden, dann will Gott hören und will handeln. Da gibt es eigentlich nicht viel herumzudiskutieren. Ganz einfache Verse. Und so sind ganz viele Gebetsverheißungen. Das Versprechen, ihr ruft und das Versprechen Gottes, dann will ich antworten. Da könnte man jetzt serienweise Bibelverheißungen aufzählen. Zum Beispiel Matthäus 7, Abvers 7, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt und wer da sucht, der findet und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wer ist unter euch, der seinem Sohn, wenn er ihn bittet, um Brot einen Stein bietet? Oder wenn ihr nun bittet um Fisch, eine Schlange bietet? Wenn nun ihr, die ihr doch Böses seid, dennoch euren Kindern gute Gabe geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? Eine ganz einfache Formel. Gott verheißt das Gebet, wir dürfen bitten, Gott will antworten. Es gibt Verse, die legen eine besondere Betonung auf ganz bestimmte Arten des Gebetes. Matthäus 18, Vers 19 zum Beispiel das gemeinsame Gebet, wenn zwei oder drei eins werden im Gebet. Oder wie hier, dass das Gebet in Jesu Namen geschehen soll. Aber die Grundformel des Gebets, die Verheißung, die ist doch im Grunde genommen ganz leicht. Wir beten, Gott hört und er hört. Und das ist Jesus ganz wichtig. Das lebt er seinen Jüngern vor. Jesus selbst ist ein Beter. Immer wieder heißt es in den Evangelien, dass er schon nachts oder früh morgens die Stille sucht, die Zeit mit Gott. Dass er Zeit zum Beten braucht, gerade wenn es an entscheidenden Stellen geht. Gethsemane zum Beispiel. Und der heutige Predigttext, der steht innerhalb der Abschiedsreden Jesu, Johannes 13 bis 16. Das heißt, Jesus ist sich bewusst, es sind die letzten Worte, die er mit seinen Jüngern spricht. Das Letzte, was er ihnen zu sagen hat. Und so greift er nochmal ganz wichtige und zentrale Themen auf. Themen, die ihm unter den Nägeln brennen. Themen, wo er ganz sicher gehen will, dass seine Jünger das mitnehmen. Und da gibt es ein paar Themen, die sich wiederholen, wenn man Johannes 13 bis 16 am Stück liest. Die Liebe untereinander als Kennzeichen der Christen zum Beispiel. Oder, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Oder die Verheißung des Heiligen Geistes, dass Jesus sogar sagt, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Und immer wieder das Thema Gebet. Gebet, Gebet, Gebet. Johannes 14, Vers 13. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet, in meinem Namen, das will ich tun. Johannes 15, Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Johannes 15, Vers 16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Und dann eben die Stelle, die wir hier haben, Johannes 16, die Verse 23 und 24. Jesus lädt zum Gebet ein. Jesus drängt seine Jünger förmlich. Betet, ruft, bringt eure Anliegen zu Gott. So wichtig ist ihm das. Und dann verbindet er es hier im Vers 24 mit einer ganz spannenden Verbindung. Dann sagt er, bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Das heißt, beten bringt vollkommene Freude. Eine andere Übersetzung sagt, dass euch an Freude nichts mehr fehlt. Complete joy. Das ist doch der Wahnsinn, oder? Beten bringt vollkommene Freude. Ich bin Lehrer und Englischlehrer und ich habe immer so eine Konkurrenz zu den Mathelehrern. Es gibt bei uns an der Schule Mathelehrer, die haben mal die These aufgestellt, einen riesen Aufriss, Mathe macht Spaß. Viele Schüler glauben das nicht. Jesus sagt hier, also ich glaube es auch nicht, aber abgesehen davon, aber Jesus sagt hier, beten macht vollkommene Freude. Beten macht Freude. Beten bringt Freude. Und dann sehe ich mir das an und sehe in mein eigenes Leben und sehe die eigene Gebetsrealität, die oft herrscht. Ich weiß nicht, wie es hier in Bischofen bei euch in der Gemeinde ist. Gebetsversammlungen sind in den Gemeinden oft die Gruppen, die am schlechtesten besucht sind. In meinem Leben ist die Gebetszeit oft die Zeit, die irgendwo eingeschränkt ist, die sich manchmal dann auf die Rotphasen im Auto beschränken, die Phasen, um die man kämpfen muss. Die Phasen, die der Alltag auffrisst. Die Phasen, wo ganz schnell Nöte entstehen. Es ist nicht so, dass wir bei vielen Problemen und Sorgen, die wir haben, die mit ganz vielen Leuten besprechen. Winrich Schäfbuch hat mal gesagt, wir laufen mit unseren Problemen zu Hinz und Kunz, aber wir laufen nicht zu Gott. Wir besprechen auch miteinander oft die Probleme anderer Leute. Aber beten wir die auch gemeinsam vor Gott? Oder ist das nicht ein Thema, was wirklich unter den Nägeln brennt? Ein Thema, was Probleme macht? Ein Thema, was sich irgendwo beißt, weil man auf der einen Seite so viele Erfahrungen gemacht hat, Erfahrung auch, dass Gott Gebet hört, wo man einander berichten kann und auf der anderen Seite trotzdem immer wieder hinten runterfällt, obwohl man weiß, dass Gott Gebet hört. Ich habe so meine Probleme manchmal mit dem Beten und wie ich bete. Und wenn ich mein eigenes Gebetsleben betrachte, dann fallen mir an mir selbst ein paar Dinge auf. Ich rutsche immer wieder da rein, dass ich glaube, ich könnte vor Gott nur ganz besondere Formeln und Worte benutzen. Als dürften nur gewählte Worte an das Ohr Gottes dringen. Als müssten das ganz bestimmte, geschönte Sätze sein. Wenn ich die Psalmen lese, ist es aber ganz anders. Da schüttet jemand vor Gott ehrlich sein Herz aus. Da bringt jemand das, was er auf den Herzen hat, vor Gott. Jesus fordert sogar seine Jünger dazu auf, Gott zu nerven mit Gebet. Immer wieder zu beten. Ich habe vorhin Matthäus 7 gelesen. Bitte, so wird euch gegeben. Im Lukas-Evangelium wird die Geschichte noch ausgebaut. Da heißt es, wenn der Freund vor der Tür steht und nachts klopft, dann werde ich dem nicht zurufen, stör mich nicht, sondern, und wenn ihr schon nicht aufsteht und ihm etwas gebt, weil er ein Freund ist, dann wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Jesus fordert also auf, bedrängt ihn, nervt, sucht. Oder in Lukas 18 haben wir die Geschichte der bittenden Witwe, die dem Richter keine Ruhe lässt, die immer wieder fordert, schaff mir Gerechtigkeit. So dürfen wir beten, wir dürfen nerven, wir dürfen zu Gott kommen. Ein zweites, was ich immer wieder lernen muss, ist, dass ich aber auch zu akzeptieren habe, wenn Gott etwas anderes will. Ich bete und habe vielleicht im Grunde genommen schon eine Antwort, aber ich bin wie ein trotziges Kind, was mit dem Kopf durch die Wand beten will. Ein Vorbild ist mir da der David. Der David, als er mit Bathseba das erste Kind bekommt, der kann nicht akzeptieren, dass Gott sagt, das Kind stirbt. Und er liegt vor Gott im Gebet und die trauen sich gar nicht, ihm zu sagen, dass das Kind gestorben ist. Aber der David kann es dann akzeptieren. Der David kann damit leben, dass Gott das wegnimmt, obwohl er vorher so Gott bedrängt im Gebet. Manchmal bete ich auch zu Gott und ich will einen ganz bestimmten Weg. Und ich entdecke mich da wieder im König Naaman. Der will geheilt werden. Und er weiß im Grunde genommen genau, wie er geheilt werden will. Und das, was der Elia ihm sagt, das passt ihm gar nicht. Beten ist ein geistiger Kampf. Und das vergesse ich manchmal. Und deswegen fällt das Beten bei mir manchmal hinten runter. Denn wenn wir beten, rechnen wir nicht nur mit uns und unseren Fähigkeiten, sondern wir rechnen mit Gott und drücken ihm im besten Fall unsere Probleme in die Hände und lassen sie los und geben sie ihm. Und das ist der Punkt, wo der Teufel Probleme bekommt. Es hat mal jemand geschrieben, der Teufel lacht über unsere Pläne, er spottet über unsere Weisheiten und über unser Abmühen, aber er zittert, wenn wir beten. Und das erklärt an vielen Punkten, woran es hängt, dass ich immer wieder Probleme mit dem Gebet bekomme. Wie sieht es denn aus jetzt, erhörliches Gebet? Wie sieht Gebet aus, was Gott wirklich erhört? Gibt es da so etwas wie eine Geheimformel, so eine Zauberformel, die man bei Gott verwenden kann? Manchmal rutsche ich auch in so ein Denken rein. So, wenn man eine halbe Stunde gedankt hat, dann darf man Gott vielleicht mal so eine Bitte so hintenrum durchschieben. In unserem heutigen Text haben wir sowas wie eine Geheimformel. Ich lese die Verse 24 bis 28. Bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Das habe ich euch in Bildern gesagt. Es kommt die Zeit, dass ich nicht mehr in Bildern mit euch reden werde, sondern euch frei heraus verkündigen von meinem Vater. An jedem Tage werdet ihr bitten in meinem Namen und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten will. Denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Ich verlasse die Welt wieder und gehe zum Vater. Da steckt die Geheimformel für Gebet drin, das Gott hört. Im Vers 24 heißt es, wir sollen in Jesu Namen beten. Und im Vers 27 erklärt Jesus, warum Gott uns liebt und warum wir einen Zugang zu ihm haben. Gott liebt uns, wenn wir Jesus lieben. Und so einfach ist die Zauberformel des Gebets. So einfach ist der Schlüssel zum Ohr Gottes. Jesus ist der Zugang zu Gottes Ohr. Jesus ist der Zugang zu Gottes Herz. Und Gebet kommt bei Gott an, wenn wir es im Namen Jesu beten können. Jesus sagt von sich, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das ist der einzige Zugang. Und das vergessen wir manchmal, was das bedeutet und wie entscheidend das ist. Ich bin Geschichtslehrer und ich versuche Kindern immer deutlich zu machen, wie schwierig es früher war, an den König zu kommen, an den Chef ranzukommen, an die Schaltzentrale der Macht. Wer kommt an beim Herrscher? Wer kann dem Herrscher irgendetwas fragen und bitten? Wer konnte zu König und Kaiser kommen? Der Otto-Normalverbraucher oder der Otto-Normalbauer im Mittelalter, der konnte das nicht. Der hatte keine Chance, der kam nicht mal in den Palast rein, geschweige denn in den Thronsaal. Der hätte niemals eine Audienz bekommen. Chancenlos. Und im Grunde genommen kommt viele Darstellungen im Alten Testament gleich in dem. Da ist es fast unmöglich, an Gott heranzukommen. Nicht, weil Gott unnahbar wäre, sondern in erster Linie, weil Gott ganz heilig ist. Der Mose, der will mal Gott sehen und in die Nähe Gottes kommen. In 2. Mose 33. Und da sagt ihm Gott, kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und dann geht er an ihm vorüber und in der Felskluft wird das mit der Hand bedeckt. Der Jesaja sieht in Jesaja 6 Gott in einer Vision und sagt, weh mir, ich vergehe. Ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen. Wir können uns Gott nicht nahen. So ist das Denken im Alten Testament. Gott ist unnahbar, Gott ist unaushaltbar für die sündigen Menschen. Gott ist so heilig und so weit weg. Und das ist das Denken, was bei den Juden vorherrscht. In Johannes 9, Vers 31, da heißt es, wir wissen, dass Gott die Sünder nicht hört. Das ist das Denken der Juden, der Pharisäer. Es ist chancenlos, du kannst nicht zu Gott kommen. Es gibt keinen Zugang für normale Menschen. Zu Gott kann ein ganz spezieller Priester an einem Tag im Jahr kommen. Und dann kommt Jesus und stellt dieses Denken des Alten Testaments völlig auf den Kopf. Und dann kommt Jesus und macht den Weg frei. Dann kommt Jesus und stirbt am Kreuz und der Vorhang im Tempel zerreißt und der Weg zum Allerheiligsten ist frei. Und alles wird anders. Für Juden war Gott so heilig, so unnahbar, so weit weg, dass sie ihn nicht mal mit Namen angesprochen haben. Diese Buchstabenfolge JHWH, die da oft steht, die wurde Adonai ausgesprochen. Ob das jetzt Jahwe heißt oder im Mittelalter haben viele gedacht, das heißt Jehova. Das gibt es noch bei den Zeugen Jehovas oder früher gab es das Lied Dir, Jehova will ich singen, glaube ich, oder? Hieß das früher? Weiß ich nicht mehr, aber gab es mal in alter Form. Die Leute haben den Namen Gottes nicht ausgesprochen, weil er so heilig war, so weit weg. Und dann kommt Jesus und was dürfen wir jetzt zu Gott sagen durch Jesus? Abba, lieber Vater. Abba, lieber Vater. Wir dürfen Papa sagen zu Gott, weil wir in Jesus einen Zugang haben. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, unter das Gesetz getan, damit die, die unter dem Gesetz wären, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr nun Kinder Gottes seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, Abba, lieber Vater. So bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind, wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. So ist der Wandel. So ist der Wandel. Wir dürfen zu Gott Papa sagen. Wir dürfen zu Gott Abba sagen. Wir dürfen zu Gott kommen. Und das ist was ganz anderes, als es früher war beim Zugang zu Kaiser und Königen. Im Grunde genommen geht es uns ja heute auch nicht anders bei Kaisern und Königen. Es gibt zwar Bürgersprechstunden, aber wer kommt denn wirklich ran an die Schaltzentralen der Macht? Stellen wir uns das doch mal vor, wir hätten die Möglichkeit von einer Stunde Audienz. Ihr bekommt eine Stunde bei Angela Merkel, zu zweit. Oder noch besser Donald Trump. Mit dem Versprechen, ich höre dir zu. Das wäre der Hammer, oder? Da würden wir eine Liste machen, was wir da alles ansprechen würden. Dank Jesus haben wir 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche Zugang zu jemandem, der viel höher ist als Angela Merkel und viel höher als Donald Trump. Wir haben die Möglichkeit zur Audienz beim Gott, der alles gemacht hat. Beim Gott, der alle Möglichkeiten hat. Beim Gott, der handeln kann. Beim Gott, der Allmacht hat. Beim Gott, der Probleme lösen kann. Das Alte Testament fasst das oft in so wunderbare Bilder, wie groß Gott ist. Jesaja 40, Vers 12 heißt es, wer misst die Wasser mit der hohlen Hand und wer bestimmt des Himmels Weite mit der Spanne und fasst den Staub der Erde mit dem Maß und wiegt die Berge mit einem Gewicht und die Hügel mit einer Waage. Was für ein Bild, oder? Gott hat nicht nur den Ahrtalsee in der Hand, sondern alle Ozeane der Welt. So groß ist Gott. Und manchmal bete ich zu Gott und ich erwarte gar nicht, dass Gott hört. Ich erwarte gar nicht, dass Gott eingreifen kann. Und da fehlt es vielleicht, dass wir wieder neue Erwartungen haben, dass wir wie die Kinder mit staunenden Augen vor Gott stehen. Hans-Peter Reuer macht das mal im Beispiel mit seinen Kindern deutlich. Er erzählt, dass seine Kinder gespielt haben und hatten irgendwie ein Plastikspielzeug und es war kaputt. Und dann sind sie zum Papa gelaufen und haben gesagt, Papa, da. Und haben ihm das kaputte Spielzeug hingehalten. Die haben erwartet, dass er das ganz machen kann. Dass er das lösen kann. Und dann erzählt er, er hat sich ins Auto gesetzt, ist ins Geschäft gefahren, hat es neu gekauft, selbe Farbe, hat es den Kindern hingehalten und ist der große Held geblieben. Wir dürfen zu Gott wirklich die kaputten Sachen hinhalten. Und dürfen erwarten und hoffen, dass Gott handelt, dass Gott eingreift. Und ich muss da ganz neu in meinen Erwartungen kindlicher werden. Wir dürfen in Jesu Namen zu Gott kommen. In Jesus dürfen wir zu Gott beten. In Jesu Namen. Das ist aber auch der Filter, den unsere Gebete durchlaufen sollten. Und in meinen Gebeten ist es oft so, dass sich so vieles um mich dreht, um selbstsüchtige Dinge, um Dinge, die vielleicht gar nicht so wichtig sind. Und das darf ich durchfiltern. Ich lese die Verse 29 bis 33. Sprechen zu ihm seine Jünger, siehe, nun redest du frei heraus und nicht mehr in Bildern. Nun wissen wir, dass du alle Dinge weißt und bedarfst dessen nicht, dass dich jemand fragt. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Jesus antwortete ihnen, jetzt glaubt ihr? Das ist ein ganz spannender Abschluss in diesen Gesprächen. Die Jünger hören sich das an und sagen dann, ja, jetzt ist alles klar. Jetzt wissen wir es, jetzt haben wir es verstanden. Und Jesus sagt, wirklich? Jetzt habt ihr alles verstanden? Das ganze Gespräch baut sich etwas länger auf und geht im Grunde genommen in Johannes 16, Vers 16 los. Da spricht Jesus von dem, was ihm bevorsteht, von Karfreitag und Ostern. Er spricht davon, dass die Jünger ihn nicht mehr sehen werden und dann wieder sehen werden. Und im ganzen Gespräch ist es so, dass über den Stirnen der Jünger ein ganz großes Fragezeichen ist. Die Jünger verstehen es nicht, was Jesus da will. Die können es vielleicht auch gar nicht verstehen, weil sie erstmal durch den Tod Jesu und durch Ostern durchgehen müssen. Die Jünger haben ganz andere Erwartungen. Die erwarten, wir sind triumphal in Jerusalem eingezogen, jetzt hauen wir die Römer weg und Jesus wird König. Das ist vielleicht die Erwartung der Jünger. Aber ein Weg, der ans Kreuz geht, ein Weg, der in die Auferstehung geht, das sprengt ihre Vorstellungen. Und jetzt auf einmal 15 Verse später, nachdem sie so lange Fragezeichen haben und gesagt haben, verstehen wir nicht, was soll das, diese Bilder, dann sagen sie auf einmal, jetzt ist alles klar. Da gibt es jetzt verschiedene Ansätze, wie das Ausleger erklären. Da gibt es manche, die sagen, bei den Jüngern dämmert es. Bei den Jüngern dämmert es, dass Jesus von Gott kommt und er zu ihm zurückkehrt. Andere Ausleger sagen aber, die Jünger, die sind ja einfach wie Schüler. Die sagen, ja, ist schon klar. Hör auf, uns das weiter zu erklären. Das ist eine gewisse Überheblichkeit, eine Selbsttäuschung. Wir haben das schon kapiert. Kein Problem, wir kommen da durch, keine Frage. Null Problemo, wir haben alles im Griff. Und was kommt dann für die Jünger? Dass Jesus sie bittet, betet mit mir und die Jünger schlafen ein in Gethsemane. Dass der Petrus sagt, ich gehe mit dir bis in den Tod und verleugnet ihn dann. Dass die Jünger zusammensitzen und als die Frauen kommen und sagen, Jesus ist auferstanden, sagen sie so ein Weibergeschwätz. Dass der Thomas bis zuletzt nur den Kopf schüttelt und sagt, ich kann nicht glauben, dass Jesus auferstanden ist, bevor er nicht die Hände in die Wundmale legen kann. Was für ein Trupp von Glaubenshelden. Was für ein Trupp von Menschen, die Jesus hier alleine lassen und enttäuschen, so wie das Jesus vorhergesagt hat. Siehe, es kommt die Stunde und ist schon gekommen, dass ihr zerstreut werdet, ein jeder in das Seine und mich alleine lasst. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Jesus sieht, dass die Jünger scheitern werden, dass Oster, dass Karfreitag enttäuschend wird. Und spannend ist, was Jesus denen jetzt sagt. Jesus sagt nicht, ich habe es euch tausendmal erklärt und ihr kapiert es nicht. Er schimpft sie nicht, er rügt sie nicht. Sondern Jesus sagt ihnen, das habe ich mit euch geredet, damit ihr Frieden in mir habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und da schließt sich auch der Kreis mit dem Gebet wieder und dass Jesus der Schlüssel ist. Wir haben Jünger, die sagen, alles klar, kein Problem, das kriegen wir schon hin und sie werden versagen. Und Jesus schimpft nicht, sondern Jesus sagt ihnen den Trost zu. Jesus sagt ihnen, auf euch kommt es gar nicht an, es kommt auf mich an, auf meine Stärke. Ich habe überwunden. Weil Jesus der Sieger ist und der Überwinder, kann er mit solchen Leuten seine Kirche bauen. Weil Jesus der Überwinder ist und der Sieger, darf ich mit meinen Gebeten zu Gott kommen. weil Jesus der Sieger ist und der Überwinder, darf ich an seinem Reich mitbauen, der oft so viele Schwächen hat und den Blick auf Gott nicht frei bekommt und immer wieder erinnert werden muss, wie toll und wie wichtig Gebet ist. Nicht meine Stärke ist entscheidend, sondern Gottes Stärke. Nicht meine Kraft, sondern Gottes Kraft. Deshalb brauche ich so einen Sonntag Rogate, wo es heißt, betet, ruft, macht dir deutlich, was Gott tun kann und was Gott tun will. Und wie überraschend Gott auch überwindet. In Offenbarung 5, Vers 5 und 6, da sehen wir diesen Überwinder, Jesus als den Überwinder, der große Held, der alle Macht hat und dem gesungen wird, der Löwe aus dem Stamme Juda. Das ist nicht der starke Held, der dann kommt, sondern das geschlachtete Lamm. So überwindet Jesus. So bringt Jesus ans Ziel. Und so trägt Jesus durch in einer Welt, in der wir leben. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. In der Welt haben wir Angst. Es sind so viele tausend Dinge, die uns heute erschrecken können, oder? Dinge, die unsere Stirn in Falten legen. Dinge, die uns Sorgen machen. Und gerade wir Deutschen sind da Experten drin. Wir leben in so einer Angstkultur manchmal. Uns geht es eigentlich gut, aber die Medien machen einem Angst. Wir haben nur noch Angst. Wir fürchten uns vor allem. Es ist übrigens so, dass das Wort Angst mittlerweile im Englischen benutzt wird, als Lehnwort. Wenn die Engländer jemanden beschreiben wollen, der richtig Schiss hat, dann nehmen sie das deutsche Wort Angst. Typisch deutsch. Und wenn wir in dieser Angst leben und dann sagt jemand, kein Problem, Kopf hoch, sei getrost, wird schon wieder. Dann kann das nur trösten, wenn derjenige wirklich ist, der alles überwunden hat, der alle Macht hat. Wenn wir in einer Welt voller Angst leben und Probleme und der Nachbar kommt und sagt, Kopf hoch, wird schon wieder, dann ist das kein Trost. Dann will man so Leuten, sagt John MacArthur, am liebsten eins mitgeben. Aber wenn das der Herr der Welt sagt, der alles überwunden hat, der Sieger ist, dann gibt das Trost. Ich habe das Gebet nötig. Ich brauche die Einladung zum Beten. Und ich möchte mit zwei Bildern schließen. Ich habe eine Tochter, die ist 3 und momentan hat die ein Lieblingswort. Gerade wenn der Papa dabei ist, das Wort heißt alleine. Alleine. Egal, was sie machen will, alleine. Der Ablauf ist dann häufig der Papa sagt, gut, es entsteht irgendein Chaos und nachher bin ich in Augen meiner Frau schuld. Wenn Kinder groß werden, ist es wichtig, dass sie Dinge alleine ausprobieren. Dass sie Dinge alleine wagen und Dinge alleine tun. Aber ich glaube nicht, dass es im Glauben ein Bild von Reife ist, Dinge alleine zu tun. Ich glaube, geistliche Reife hängt damit, dass wir die Hand Gottes fester ergreifen. Dass wir ganz fest da dranbleiben und ihm alles in die Hände drücken. Dass wir an Gottes Hand bleiben und ihn handeln lassen und ihn wirken lassen. In den 80ern gab es in Köln die Band BAP, Wolfgang Niedecken, bis heute vielleicht noch manchen Älteren bekannt oder so im Mittelalter. Die haben ein Lied gesungen. Das Lied hieß, wenn es bette sich lohnet, Dad, wat mäht se wohl, wat ich dann bette, Dad. Also sie singen auf Kölsch. Das Lied heißt, wenn das Beten sich lohnen würde, was glaubst du wohl, was ich dann beten würde? Und dann zählen die auf, für was sie alles beten würden, wenn Beten sich lohnen würde. Und die zählen auf, was sie alles vor Gott bringen würden. Für all die Dinge des Alltags, all die Dinge, die sie belasten, für alles, was sie freut, für die Nachbarn, für die Dinge, die ihnen Sorgen machen, für die Bekannten, für die Kollegen. Und dann geht das über 4 Strophen, für was sie alles beten würden und wie sie beten würden, wenn es sich lohnen würde. Beten lohnt sich und wir wissen es. Und deswegen lasst uns Gott beim Wort nehmen, lasst uns viel mehr auf ihn blicken und zu ihm rufen und lasst uns ganz neu erfassen, welches Versprechen und welche Verheißung wir im Gebet haben. Amen. Ich möchte mit uns beten und wir stehen dazu auf. Herr Jesus, hab du Dank dafür, dass du den Weg zu Gott frei machst und dass wir mit unseren Bitten und Gebeten zu dir kommen können und zum Vater kommen dürfen. Und Herr, mach du uns neu deutlich, wie wunderbar diese Verheißung ist, was das für eine Möglichkeit ist. Und bewahre uns davor, dass wir so viel im Glauben versuchen, alleine zu machen, sondern schenk, dass wir wirklich neu lernen, die Dinge dir in die Hände zu drücken, uns von dir abhängig zu machen, auf dich zu hoffen und von dir viel zu erwarten, Herr. Stärke du da unseren Glauben, tröste du uns, auch gerade in einer Welt der Angst, in der wir oft leben, richte du unsere Augen auf dich aus und auf das, was du tun kannst, Herr. Und schenk, dass wir immer wieder neu die Erfahrung machen, dass du Gebet hörst und dass du erhörst und dass du der Überwinder bist und dass du alle Macht bist, Herr. Wir wollen mit dir rechnen und wir wollen dich bitten, dass du mit uns gehst in diesen Sonntag, dass du uns deinen Segen schenkst und dass du unsere Augen immer wieder auf dich ausrichtest, Herr. Amen.